Heute kann man sagen, weit mehr als 1 Milliarde Produkte sind mit diesen Codes ausgestattet. Und wir haben pro Tag mehr als 10 Milliarden Scans. Also jeder Erdenbürger scannt statistisch einmal am Tag einen unserer Codes. Und das ist schon eine Erfolgsstory in den 50 Jahren. Die Welt entwickelt sich ja in wirklich atemberaubendem Tempo und immer neue Technologien entstehen. Dadurch steigt das Informationsbedürfnis, was wir als Konsumenten oder andere Player in dem gesamten Netzwerk haben, das wächst kontinuierlich. Und dann kommt man mit den 13 Stellen, die auf ein Produkt zeigen, irgendwann an die Grenzen. Und man möchte mehr Informationen in dem Code haben. Und da kommt der QR-Code ins Spiel, weil er vereinbart und kombiniert im Prinzip 3 Dinge.
Nun ist das ja so eine Sache mit neuen Dingen. Schreien nicht immer gleich alle Juhu. In welcher Phase befindet ihr euch denn gerade? Und was glaubst du, wie das 2034 aussehen wird? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Heute spreche ich mit meinem Gast Thomas Fell, Lead GS1 Germany, über den Barcode, der heute auf den Tag genau vor 50 Jahren zum ersten Mal in einem Supermarkt gescannt wurde und sich nun demnächst in Form des 2D-Codes nicht nur eine neue Optik zulegen wird, sondern auch viele neue Funktionalitäten. Wie immer an dieser Stelle ein kurzer Dank an unseren Supporter des Monats, Bison. Bison ERP, mach's einfach. Bison ist der Experte für innovative ERP- und Softwarelösungen im Handel, seit über 40 Jahren zuverlässiger Partner für KMUs und Großunternehmen. Bison verschafft seinen Kunden in der Digitalisierung eine dauerhafte Nasenlänge Vorsprung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie diese Folge gehört haben, wissen Sie alles über Barcodes. Wir tauchen zu Beginn ein in das Jahr 1974 und blicken an die Anfänge dieser damalig revolutionären Veränderung im Handel. Eine Produktidentifikation, ein Code, eine Nummer, die in allen stationären Vertriebskanälen gescannt werden konnte. Was hat diese Einführung damals für den Handel bedeutet? Welche Technologien standen zur Auswahl? Und was bedeuten die Nummern, die dem Strichcode zugeordnet sind? Nach diesem historischen Abriss erklären wir kurz, wie die überschneidungsfreie Nummernnomenklatur weltweit funktioniert und organisiert ist. Und dann widmen wir uns einer erneuten Revolution, dem 2D-Code in Form eines QR-Codes der neuen Generation von GS1, der ab 2028 auf unseren Produktverpackungen für uns sicht- und scannbar sein wird. Ja, was bringt dieser Code den unterschiedlichen Stakeholdern, Handel, Hersteller, Endkunde? Wie funktioniert dieser QR-Code im Vergleich zu dem, ich sag mal, Standard-QR-Code, den wir spätestens durch Corona alle kennengelernt haben? Und auf welche Zusatznutzen dürfen wir uns freuen? Ich wünsche, wie immer, angenehmes Bildungshörvergnügen. Thomas, willkommen im Podcast bei den EHI Retail Insights. Schön, dass du hier im Studio bist.
Ja, hallo und danke, Caro, dass ich mal wieder hier sein darf bei euch.
Wir steigen direkt ein. 1974. Eine Kaugummipackung wird an einer Kasse in den USA gescannt. Das war der erste Beep, der erste Barcode-Scan. Ein Meilenstein für den Einzelhandel. Bevor wir uns den aktuellen Stand bezüglich der Barcodes angucken und auch auf Weiterentwicklungen schauen, wie lief das eigentlich im Handel ohne Barcode?
Ja, das fragt man sich heute, ne? In jedem Fall war es deutlich komplizierter aus meiner Sicht mit vielen, ganz vielen manuellen Aufwänden. Wenn man nur mal an die Auszeichnung der Ware denkt oder ans Eintippen der Preise an der Kasse und vielerlei Dinge mehr. Deutlich aufwendiger als heute.
Man könnte auch sagen, das ist so der Grundstein für Big Data gewesen, oder?
Ja, das könnte man so sagen. Auf jeden Fall hat es mal die Kassiervorgänge maximal beschleunigt. Es hat die Möglichkeit gegeben, Abverkaufsdaten schnell in der Warenwirtschaft zu haben, nachzudisponieren und. Viele, viele Vorteile, die sich dran anschließen, wenn ich diesen einen Beep an der Kasse habe und damit die Daten erfasst habe.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Wenn man sich vorstellt, ich glaube, vorher musste man die auswendig können, die Nummern als Kassiererin, als Kassierer. Oder da gab es dann auch diese Nummern immer, die man so nachgeguckt hat an der Kasse, ne? Also welchen Vorteil hatten Handel und Hersteller durch die Barcodes? Was wurde dadurch ermöglicht?
Na, allen voran erstmal ganz eine Beschleunigung des Kassiervorgangs und dabei natürlich auch ein Überblick über welche Waren wurden verkauft. Deutlich einfacher Preisänderungen vorzunehmen. Es erspart nämlich die umständlichen Neuetikettierungen auf einzelnen Dosen, Tüten, Verpackungen. Effizientes Nachbestellen ist auch ganz wichtig. Ne? Optimierung der Lagerhaltung, der Warenverfügbarkeit. Alles, was da hinten dran hängt, was ich mit diesem einen Beep an der Kasse machen kann, in der nachgelagerten Supply Chain, wurde dadurch deutlich effizienter und beschleunigter.
Mhm. Der Strichcode macht ja eine Nummer maschinenlesbar. Welche Technologien waren denn damals vor rund 50 Jahren noch im Rennen?
Da waren sicherlich ein paar andere im Rennen. Da ging es um, können wir mit Stempel arbeiten, mit Prägungen, mit Farbcodes. Am Ende hat sich der Barcode durchgesetzt, den man auch nicht in den 70ern erfunden hat. Den hat man übrigens in den 50er Jahren, das ist ein IBM-Patent, erfunden, wie man einen Code maschinenlesbar machen kann. Und wie bei vielen neuen Dingen hat es 20 Jahre gedauert, bis man so eine richtig durchbrechende Nutzung dafür gefunden hat. Und all diese Themen waren eben sehr aufwendig und unzuverlässiger. Von daher hat das Team Barcode am Ende das Rennen gemacht mit dem Barcode, den wir heute auf den Verpackungen kennen. Aber auch mit das Team Barcode ist weitaus größer. Wir haben einen Data Matrix Code. Das ist ein wahres Raumwunder an Informationen auf kleinstem Raum. Das sehen wir sehr häufig auf Arzneimittelverpackungen, wenn man genau hinguckt. Wir kennen alle den QR-Code. Das ist so der Weltenverbinder, der die Brücke ins Internet schlägt. Ja, haben wir alle schon hunderte Male wahrscheinlich gescannt in unserem privaten Leben. Und so gibt's bei der GS1 24 dieser Standards. Und heute kann man sagen, weit mehr als 1 Milliarde Produkte sind mit diesen Codes ausgestattet. Und wir haben pro Tag mehr als 10 Milliarden Scans. Also jeder Erdenbürger scannt statistisch einmal am Tag einen unserer Codes. Und das ist schon eine Erfolgsstory in den 50 Jahren.
Diese Nummer, die du ja auch angesprochen hast, die oft unter dem Code steht, lass uns da doch mal einen kurzen Exkurs machen. Was bedeutet diese Nummer? Also ich habe hier zum Beispiel eine Wasserflasche, ne? Da ist der Code drauf, da steht 4102610 und so weiter. Oder eine Dosensuppe habe ich hier, 4066447366204. Was bedeuten diese Nummern? Was steckt dahinter?
Ja, das wäre was für Günther Jauch und Wer wird Millionär, ne? Mal ganz kurz zur Aufklärung. Die Striche repräsentieren eigentlich nur die Zahlen, die drunter stehen. Ja. Es ist nicht mehr drin als die Zahl, die drunter steht, die genau fürs menschliche Auge lesbar ist. Im Prinzip setzt sich das so zusammen, die ersten beiden Stellen sind das Vergabeland, wo ich die Nummer her habe. Und dann im konkreten Fall, du hast, glaube ich, 4.1 vorgelesen, das wäre die GS1 Deutschland. Die Stellen, die danach kommen, die referenzieren das Unternehmen, dass das Produkt in Verkehr bringt. Und die letzten 6 Stellen repräsentieren im Prinzip das Produkt, was du in der Hand hältst. Und so lässt sich dieser Code ein bisschen auch schlüsseln und verstehen. Und mehr steht auch nicht drin.
Und das Geniale, was du ja eben auch angedeutet hast, sehr eindrücklich mit den 10 Milliarden Scans, jeder Erdenbürger scannt einmal am Tag und so weiter. Das ganze System funktioniert weltweit und es ist ein überschneidungsfreies Nummernsystem. Wie ist das organisiert?
Genau, da kommt dann die GS1 ins Spiel, weil der Barcode ist ja im Prinzip auch kein Patent mehr, was nur die GS1 hat. Jeder kann ja Barcodes erstellen und jeder kann in den Barcodes eine Nummer verschlüsseln. Das Prinzip ist, kann ich tun, aber niemand anders versteht mich. Mhm. Und jetzt kommt die GS1-Welt, indem ich sage, ich vergebe ein Nummernsystem, das garantiert eindeutig überschneidungsfrei und weltweite Gültigkeit hat. Damit versteht jeder, was er da scannt. Und es gibt diese Nummer auch nur einmal. Und das machen die GS1-Vergabestellen in heute 118 Ländern, die dafür sorgen, dass diese Nummernsysteme weltweit eindeutig überschneidungsfrei sind und damit genau ein Produkt eindeutig identifizierbar machen. Und das unternehmensübergreifend, weil jedes andere Unternehmen weiß, was sie mit dieser Nummer zu tun hat. Mhm. Und es ist nicht einfach nur eine Kombination von Zahlen, sondern es ist eine GS1-Nummer, die auf ein Produkt pointert.
Werbung. Werde mit uns Retail-Expert. 5 Tage Handelsexpertise aus Forschung und Praxis. Unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert startet ins 4. Jahr. Wenn du dir schon mal einen zahlenbasierten 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen wolltest, dann melde dich für unsere Weiterbildung an. Es erwartet dich ein kurzweiliger Mix aus Studienergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und Gastbeiträgen von ManagerInnen aus dem Handel. Alle Infos, Alumni-Stimmen, Schedule, Speaker und Anmeldung auf unserer Webseite www.ehi-lab.org. Den EHI Retail Expert gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, abgestimmt auf eure Bedürfnisse und Fragestellungen. Wenn ich jetzt Hersteller bin oder ich bin Händler mit einer Eigenproduktion, einer Eigenmarke, wie komme ich an so eine Nummer dran?
Man geht an eine dieser 118 GS1-Organisationen und beantragt sein Nummernsystem. Man bekommt eine Basisnummer und einen Nummernkreis. Und diesen Nummernkreis kann man dann nutzen, um seine Produkte damit auszuzeichnen.
Also theoretisch könnte ich auch GS1 Frankreich ansprechen.
Ja, eine der 118 Organisationen, egal welche.
Okay, nun steht ihr in den Startlöchern für eine erneute Revolution. Der 2D-Code, ein QR-Code der neuen Generation von GS1, soll den Strichcode ergänzen. Was kann dieser QR-Code mit diesem sogenannten Digital Link? Also was kann ich mir da technisch drunter vorstellen?
Die Welt entwickelt sich ja in wirklich atemberaubendem Tempo und immer neue Technologien entstehen. Dadurch steigt das Informationsbedürfnis, was wir als Konsumenten oder andere Player in dem gesamten Netzwerk haben, das wächst kontinuierlich. Und dann kommt man mit den 13 Stellen, die auf ein Produkt zeigen, irgendwann an die Grenzen. Und man möchte mehr Informationen in dem Code haben. Und da kommt der QR-Code ins Spiel, weil er vereinbart und kombiniert im Prinzip drei Dinge. Auf der einen Seite bekomme ich mehr Inhalte rein. Also neben der eigentlichen 13-stelligen Nummer auch weitere Informationen. Zum Beispiel eine Seriennummer oder eine Chargennummer oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum, mit denen ich dann weitere Dinge machen kann. Der GS1 Digital Link ermöglicht dann in Abhängigkeiten, das ist das zweite wichtige Thema, wer wann wo in welchem Kontext scannt, unterschiedliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Der identische Code wird von einem Mitarbeiter gescannt oder von einem Kunden. Es passieren unterschiedliche Dinge. Der identische Code auf dem Produkt, ich mache mal Beispiele, wird morgens oder abends gescannt. Passieren unterschiedliche Sachen. An Ostern und Weihnachten können unterschiedliche Dinge passieren. Ein Servicetechniker vor Ort erhält ganz andere Informationen als ein Handelspartner oder ein Endkunde. Also wer, wann, wo, in welchem Kontext scannt, erhält unterschiedliche Informationen. Und das dritte wichtige Thema ist, dass wir den Code im Prinzip webfähig machen. Dass wir unsere Idente webfähig mit einer webfähigen Syntax ausgestattet haben, sodass ich eben auch in der digitalen Welt damit arbeiten kann. Und das sind die drei Dinge, die kombiniert werden und die 1000 neue Möglichkeiten erschaffen werden, was ich damit tun kann.
Lass uns da noch mal einen Moment bleiben, weil genau das habe ich auch gedacht, dass es unglaubliches Potenzial hat. Was gibt es da für konkrete Beispiele? Ich habe gerade die Situation, ich habe einen neuen Kindersitz für meine Tochter gekauft, also fürs Auto. Und das ist schon mit 5-Punkt-Gurt. Und wo ziehst du jetzt den Gurt da raus? Ne? Und da ist ein QR-Code an der Seite. Ich scanne den. Jedes Mal muss ich gestehen, wenn ich den neu in das Auto packe, um zu gucken, dann werde ich auf eine Produktseite geleitet aus dem Online-Shop von, was weiß ich, Römer oder was. Und da ist ein YouTube-Video und da wird mir dann erklärt, wie ich den Sitz befestige. Ne? Und das ist zum Beispiel super praktisch. Das wäre aber ja nur ein Aspekt von dem, was dieser QR-Code könnte. Ne?
Genau. Und wenn ich so einen, ich nenne ihn mal statischen QR-Code habe, der tausendfach auf Verpackungen heute ist, dann werde ich auf eine Seite geleitet und da gucke ich mir immer dieses YouTube-Video an. Irgendwann habe ich es aber drauf, wie ich den Sitz anschnalle, ne? Wird das Video langweilig. Mache ich mal mit dem Kindersitz ein anderes Szenario. Ich komme in den Laden und scanne den Code auf der Verpackung und bekomme Informationen zu dem Sitz. TÜV-Siegel und. Für welche Anwendungsbereiche. Informationen, die ich vor dem Kauf benötige.
Ist tatsächlich auch ein sehr beratungsintensives Produkt.
Genau. Also, ja. Kann ich damit abbilden. Jetzt gehe ich nach Hause und habe den ja gekauft. Das heißt, dann brauche ich ja andere Informationen, nicht mehr die, die ich im Laden gebraucht hätte. Also anderer Zeitpunkt nach dem Kauf, ich brauche andere Informationen. Wie baue ich den ein, wie befestige ich den und. Und vielleicht später im Lebenszyklus ist was kaputt und ich brauche Beratung, an wen kann ich mich wenden und wo kann es repariert werden. Das heißt, über den Lebenszyklus deines Kindersitzes entstehen unterschiedliche Bedarfe an Informationen. Ein weiterer Use Case, der sehr spannend ist, wenn ich neben der GTIN auch eine Serialnummer in dem Code verklappt habe, dann habe ich wirklich eine Eineindeutigkeit auf deinen Kindersitz zum Beispiel und kann darüber auch agieren. Und das ist natürlich für den Hersteller auch spannend. Dann fangen die Produkte irgendwann mit mir zu reden, weil dann habe ich ja einen eineindeutigen, ganz bestimmten Kindersitz und weiß, der gehört dir. Und darüber kann ich dann eben noch ganz andere Kampagnen und Marketingaktionen fahren, wenn ich wirklich auf Serialebene gehe. Ich nehme mal höherwertige Konsumgüter wie Uhren oder hochwertige Taschen, wo ich dann auch so mit, man nennt's Verifiable Credentials, nachverfolgen kann, wer verkauft denn diese Tasche an wen und ist sie denn wirklich echt und all solche Thematiken sind auch hochspannend, die darüber sehr einfach und sehr kosteneffizient realisiert werden.
Das hatte ich in der Vorbereitung tatsächlich auch schon gedacht, dass wenn du im Schmuckbereich oder so, ne, sowas wie ein Zertifikat hast, ja, auf jeden Fall.
Das zweite Ding, was das unser schöner Digital Link kann, wer wann wo in welchem Kontext scannt, bekommt unterschiedliche Informationen. Also vor dem Kauf, beim Kauf, nach dem Kauf, für Reklamation. Das wäre so ein Beispiel, das man nehmen könnte. Ein zweites Beispiel, was spannend ist, wenn ich in dem QR-Code auch neben der GTIN, wie das heißt, Global Trade Item Number, auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum drin habe, dann kann ich beim Kassieren den Check machen, ob das Produkt abgelaufen ist. In dem Moment, wo ich an der Kasse scanne, habe ich dann eben nicht nur die 13 Stellen für meinen Preislookup, was das Produkt kostet, sondern ich kann auch mal schnell abgleichen gegen das aktuelle Datum, ob das, was da drin ist, davor oder nach dem Datum ist und sagen, oh, Entschuldigung, der Artikel ist abgelaufen, den möchte ich Ihnen gar nicht mehr verkaufen. Das ist ein anderer Use Case, der geht.
Direkt am POS sozusagen, ne?
Ja.
Damit das funktioniert, damit man das Potenzial ausschöpfen kann, müssen ja jetzt auch Hersteller und Handel zusammenarbeiten, ne? Weil wenn ich jetzt bei dem Kindersitz zum Beispiel bin, müssen ja auch diese Informationen gepflegt werden, bereitgestellt werden. Das bedarf ja einer gewissen Zusammenarbeit und man muss dem Kunden, denke ich, auch, also der muss das auch erstmal lernen, ne? Dass es da diesen Code gibt, der es in sich hat. Weil viele würden vielleicht auch denken, dass es statisch ist.
Ja, und das, denke ich, kommt über die Zeit.
Mhm.
Alles Neue in der Welt wird immer erst belächelt, dann bekämpft und dann kopiert. So wird das da auch sein. Man belächelt das ein bisschen. Dann erkennt man das Potenzial. In der Regel entdeckt man dann irgendwelche Gefahren. Und am Ende machen wir das alles. Das ist natürlich auch ein Prozess und der wird auch Jahre dauern. Wenn die Konsumenten aber erleben, dass ihnen in ihrem ganz speziellen Kontext durch einen Scan geholfen wird, dann wird man das auch mehr und mehr verlangen und nachfragen und auch gut finden.
Wenn du jetzt auch die Jahre ansprichst, es wird sicherlich eine Übergangsphase geben. Diesen Code wird es auch weltweit geben. Wie kann ich mir diese Übergangsphase vorstellen? Sind dann beide Codes auf der Packung oder?
Super spannende Frage, die du da stellst. Und so ganz ausgemacht ist das wahrscheinlich auch noch nicht. Was feststeht, ist ab 2027, das ist der weltweite Wurf, ab 2027 bin ich in der Lage, mein Produkt ausschließlich mit einem solchen QR-Code zu kennzeichnen.
Mhm.
Auch ohne einen Barcode. Ich muss es aber nicht, ich kann es. Ich kann auch weiter beide Codes drauf haben. Ja, das ist die Option, es dann tun zu können. Und je nach Produkt und Produktbeschaffenheit sind vielleicht auch zwei Codes noch drauf in der Übergangsphase. Oder bei kleinen Produkten mit wenig Platz wird das wahrscheinlich schneller gehen als bei großen Produkten, wo häufig an der Unterseite nochmal der Barcode ist, weil der über den Flachbettscanner gezogen wird. Und der QR-Code ist wahrscheinlich eher auf der Oberseite. Also da kann ich mir vorstellen, dass zwei Codes drauf sind. Das Wichtige ist, ab 2027 würde der QR-Code ausreichen.
Und der QR-Code könnte theoretisch jetzt schon gescannt werden von den Kassen, oder?
Ja, ich bin mal ein bisschen provokant und sage, die Hardware kann das heute in ganz Deutschland überall, weil es hat eigentlich kaum noch einen Scanner an der Kasse. Das sind eigentlich alles mittlerweile Kameras von der Technologie her, die heute ja auch schon Voucher und Coupons und alle möglichen andere Dinge scannen. Das heißt, die Hardware ist vorbereitet. Man muss die Software ein bisschen anpassen für die Interpretation des Codes an der Kasse. Also Scanner-Software, aber das ist ein verhältnismäßig sehr kleiner Aufwand, der gemacht werden kann. Und dann funktioniert das auch heute schon, ja.
Dann ist es ja so, dass es gesetzliche Bestimmungen gibt, was auf der Packung stehen muss. Also das MHD wird ja wahrscheinlich immer noch da stehen. Aber werde ich an Platz gewinnen?
Auch eine gute Frage. Wie sagt man, kommt drauf an. Der QR-Code ist erstmal kleiner als der Barcode, ja, in seinen Abmessungen. Also ich kann da Platz sparen. Ich werde mit Sicherheit auf der Verpackung noch ein lesbares Mindesthaltbarkeitsdatum gedruckt haben müssen. Und es ich nicht nur digital im Code halten dürfen. Also von daher, das werde ich zumindest für die nächste Zeit auch weiterhin auf der Verpackung haben.
Nun ist das ja so eine Sache mit neuen Dingen. Du hast ja eben auch schon dieses Zitat genannt, belächelt, bekämpft, kopiert, heißt es ja, ne? Schreien nicht immer gleich alle Juhu. In welcher Phase befindet ihr euch denn gerade? Und was glaubst du, wie das 2034 aussehen wird? Ab 2027 ist es ja möglich, nur noch diesen Code auf der Packung zu haben. Aber genau, was glaubst du, wie sieht's zum Beispiel in 10 Jahren aus?
Im Moment sind wir natürlich in einer sehr frühen Phase. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders über den Podcast, das ein bisschen erklären zu dürfen, um es ihm in die Verbreitung zu bringen. Es ist so ein bisschen the best kept secret im Moment. Und frag mich auch manchmal, woher kommt das, dass das nicht schneller, wie heißt das, viral geht heute in der heutigen Zeit? GS1 kommt sehr stark aus der Logistik. Und was wir jetzt hier machen, geht sehr stark auf den Konsumenten, auf den Verbraucher. Also auch in den Unternehmen, die sich damit fassen, Einen schönen Gruß an die Kommunikationsabteilung und Marketingabteilung. Da ist ein ganz neues Instrument, mit dem ich wunderbar arbeiten kann, was vielleicht dort noch gar nicht bekannt ist. Und wenn dir der Podcast dazu beiträgt, es dort bekannt zu machen, dann ist das eine sehr, sehr große Hilfe für uns.
Ja, okay, Thomas, wenn du die Marketingabteilung ansprichst, du hattest mir im Vorgespräch ja auch ein Beispiel aus dem Conversational Retail sozusagen gezeigt, wo ich einen QR-Code auf einer, ich glaube, das war eine Smoothie-Verpackung, im Store scannen könnte und dann fängt das Produkt quasi mit mir an, über WhatsApp zu kommunizieren am POS. Das haben wir jetzt ein bisschen nachgestellt im Vorgespräch. Vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen, um so ein bisschen die Köpfe aufzumachen, um zu zeigen, welches Potenzial es da gibt.
Das ist jetzt wirklich die Champions League an der Stelle. Conversational Commerce wird ein Thema werden, was uns betreffen wird. Das ist am Horizont sehr gut erkennbar und die ersten arbeiten auch schon damit, dass die Dinge über einen Messenger-Kanal mit mir reden. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen spooky, spooky. Aber ich scanne einen dieser QR-Codes auf den Produkten und es startet eine WhatsApp-Kommunikation mit mir, die ich zulasse, die datenschutzgrundverordnungskonform ist. Ich möchte etwas über dieses Produkt wissen, ich möchte etwas zum Produkt nachbestellen, ich möchte in einen Dialog wegen Maintenance, Repair oder sonstigen Themen gehen oder auch in eine Marketingkampagne. Ich scanne diesen Code und beginne einen Dialog mit dem Messenger meiner Wahl. In Deutschland ist das wahrscheinlich WhatsApp. 61 Millionen Menschen nutzen täglich WhatsApp, also das ist im Prinzip der Kanal. Und da kann man sich wirklich vorstellen, dass die Dinge anfangen, mit mir zu reden. Und das wird spannend.
Ich bin gespannt, ne, wenn dann zum Smoothie mir noch das perfekte Mittagessen empfohlen wird, was weiß ich. In 20, 30 Jahren, die Kinder, die dann geboren werden, werden wahrscheinlich vielleicht den Strichcode nicht mehr kennen, aber dann den QR-Code, aber der Beep wird bleiben.
Der Beep bleibt. Was verschwindet, ist die Preisauszeichnungspistole, die ich aus meiner Jugend und den Ferienjobs noch kenne, wo ich dann jede Dose Tomatensuppe mit der Pistole etikettieren musste. Das ist sicherlich weg. Der Beep bleibt.
So ändern sich die Dinge. Thomas, vielen Dank für die Insights.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das war Folge 113 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast, aktiviert die Glocke und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.